Wir wollen natürlich auch in diesem Gottesdienst unserem Gott die Ehre geben. Wir wollen singen, wir wollen beten und wir wollen es auch tun mit Psalmworten. Das tut uns gut, unseren Gott zu ehren mit den Texten, die seit Jahrtausenden Menschen, gläubige Menschen vor unserem Gott beten bringen. Heute beten wir miteinander den 100. Psalm. Ich lade Sie ein, dass wir aufstehen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Amen.
Wir hören auf den Predigtext für diesen Sonntag. Anders als in Ihrem Textblatt lesen wir aus Lukas 3 nur die Verse 21 bis 23. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie, soweit möglich, bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so an diesem Morgen vor dir stehen dürfen, zu dir kommen dürfen, dass wir wissen, wir sind vor deinem Thron. Du hast uns eingeladen zu kommen, hast uns eingeladen, dass wir mit allem vor dir sein dürfen, mit unserem Lob, mit unserem Dank, auch mit unseren Fragen, mit unseren Lasten. Und wir danken dir von Herzen, dass wir zu deinen Vorhöfen eintreten dürfen, wie du es verheißen hast. Wir danken dir, dass wir schon etwas von diesem großen Reichtum heute Morgen erfahren haben, wenn wir dein Wort hören. Wenn wir nur mitnehmen, was wir schon gesungen haben, dann sind wir schon überreich beschenkt. Und wir danken dir, dass wir so in diesen Gottesdienst gehen dürfen, in diesen Sonntag und wissen, du bist vor uns schon da gewesen, du hast uns erwartet, du hast uns etwas zu sagen in deinem Wort, uns und allen, die im Haus sind, auch den Kindern, den Teens, allen, die mit uns versammelt sind, wir danken dir, dass wir auf dich warten und auf dich hören dürfen. Wir bitten dich für alle, die an diesem Tag die besondere Fürbitte nötig haben, Menschen, die in Not sind, in Dunkelheit sind, in Verzweiflung, die Verfolgten, um die wir wissen, die vielen Namenlosen, die einsam und allein sind, auch in der Verfolgung, die vielen, die leiden in verschiedenen Situationen. Danke, dass du dich um jeden kümmerst, der dir gehört, dass du ihnen nachgehst, dass du sie umgibst und wir sie dir anbefehlen und anvertrauen dürfen. Und wir bitten dich nun, dass du uns auch in diesem Gottesdienst begegnest, dass du, so wie wir es gelesen haben, den Himmel auftust und hineinkommst in unser Leben, in unser Herzen, dass du unsere Ohren öffnest und wir hören, was du uns auch ganz persönlich zu sagen hast. Wir loben dich und wir geben dir darüber alle Ehre. Amen.
Johannes der Täufer tauft Jesus. Soweit so klar, so übersichtlich. Wir haben nur ein Problem, der Täufer taucht gar nicht auf. Ist ihnen nicht aufgefallen? Verstehe ich auch. Weil sie auch Matthäus, Markus und Johannes kennen. Aber Lukas, unser Historiker, unser exakter Historiker, der gerade mal 3 Verse braucht, um das zu beschreiben, macht Besonderheiten, auf die wir uns am Anfang miteinander einstellen müssen. Und die erste Besonderheit ist Taufe ohne Täufer. Denn tatsächlich, der taucht in den Versen gar nicht auf. Der ist da, keine Sorge. Aber der Gedankengang beim Lukas-Evangelium ist, dass Lukas in seiner Darstellung sagt, du Johannes, geh doch mal ein bisschen zur Seite. Geh bitte aus dem Bild. Und damit er wirklich auch aus dem Bild ist, hat er ihn schon im Vers davor ja ins Gefängnis geschickt. Er hat ja etwas berichtet, was zeitlich viel später kommt, damit das schon mal klar ist, der ist raus. Im Vers davor heißt es, Herodes fügte noch hinzu, er warf Johannes ins Gefängnis. Also wer im Gefängnis ist, ist weg. Ja, der Gedankengang ist zeitlich viel später, aber an der Stelle gesagt, der Täufer spielt jetzt keine Rolle mehr. Zwar tauft der Täufer Jesus, aber es geht nicht um den Täufer. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Geh aus dem Bild raus. Es geht um Jesus. Und das ist die erste Botschaft. Es kann sein, dass in dieser Woche der Allmächtige das manchmal sagt. Geh doch aus dem Bild raus. Geh doch mal zur Seite, damit Leute auch tatsächlich mich, Jesus, sehen. Rück mal ein bisschen weg. Taufe ohne Täufer heißt Jesus in die Mitte. Ganz allein Jesus in die Mitte. Erste wunderschöne Besonderheit bei Lukas, Taufe ohne Täufer. Zweite Überraschung ist Lebensalter mit Unschärfe. Lebensalter mit Unschärfe. Also Lukas, ich bin schwer enttäuscht. Hätte ich gedacht, das geht nicht. Also Historiker, exakte Wissenschaft und dann so ein Geeier. Also mit Absicht hinzuschreiben, ungefähr 30 Jahre. Wer macht sowas? Als ob Lukas nicht gewusst hätte, wie alt er ist. Der hätte ihn noch ein Geburtsdatum nennen können. Ganz exakt, ganz wunderbar. Also ungefähr, das klingt nach Deutsche Bahn. Ungefähr wird ein Zug kommen. Ungefähr, das sind Handwerker. Dieses Jahr, nächstes Jahr. Aber Lukas doch nicht. Lukas, du enttäuscht mich. Und Lukas sagt, ihr hättet natürlich rechnen können, dass ich das exakt sagen kann, aber ich wollte, dass ihr hört 30. Und wir Heidenchristen sagen, ja und? Und der Judenchrist sagt, ja, alles klar. Wer Bibel kennt, hat mehr davon. Denn natürlich, klar, man kann es ganz schlicht eine Konkordanz nachgucken und entdeckt natürlich, warum der Mann gerade sagt, er war ungefähr 30. Wer war denn 30? Wer war denn 30? 30 waren die Leviten, wenn sie in den vollen Dienst reinkamen. Also nicht nur 25, das waren die, die den Leichendienst hatten, aber den vollen Dienst mit allem, was zu tragen war, ist nach Nummeri 4 der 30-Jährige. Dann geht's so richtig los. 30 war Josef. Josef, als er aus dem Gefängnis rauskam, erhöht wurde, dann die besondere Wirksamkeit anfangen fing, lesen wir in 1. Mose 41, 46, 30 Jahre alt war Josef. 30 Jahre alt war David, als er zum Gesamtkönig gesalbt wurde. 2. Samuel 5, Vers 4, Davids Salbung und er war 30 Jahre alt. Und 30, Hesekiel 1, 1, war der Prophet Hesekiel, als er berufen wurde und da ging auch noch der Himmel auf. Also mehr braucht Lukas nicht. Ja, er hat die Leviten, er hat Josef, er hat David, er hat Ezekiel und die Botschaft ist klar, jetzt geht's los. Der Mann ist ungefähr, er ist 30, das Signalwort, ob der nur 29,5 oder 32,4 war. Wichtig ist hier die Botschaft, wenn Jesus auftritt, dann steht er in dieser Reihe, wie die Leviten, wie ein David, wie ein Josef, wie ein Ezekiel. Jetzt beginnt die öffentliche Indienstnahme dessen, der schon fast 30 Jahre, oder circa 30 Jahre, ungefähr 30 Jahre tatsächlich da war. Wir sind jetzt in der Zeit, in der Jesuszeit, in der Jesus-Wirksamkeitszeit. Sagt uns der Historiker mit Absicht und ungefähr, damit wir begreifen, jetzt geht's wirklich, wirklich, wirklich los. Er ist nicht mehr 17, nicht 24, nicht 11, er ist 30. Jesus, Doppelpunkt, es geht los. Sie werden dieser Woche wissen, er ist da. Er ist nur verborgen da, er ist auf jeden Fall da, er ist da. Es ist seine Zeit, es ist seine Wirksamkeitszeit. Sie kommen nicht mehr in die 30 zurück. Die zweite Besonderheit, die uns Lukas mitgibt. Das erste Besonderheit war Taufe ohne Täufer. Die zweite Besonderheit ist Lebensalter mit Unschärfe. Die dritte Besonderheit ist, dass nur Lukas es so scharf formuliert, der Sohn mit den zwei Vätern. Also das ist ja ganz speziell formuliert. Wir wissen das. Aber hier wird speziell formuliert, du bist mein lieber Sohn. Die Himmelsstimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Jesus wurde gehalten als sein Sohn Josef. Jetzt hat er zwei Väter. Und damit steht Lukas mit allen Jesusleuten aller Zeiten vor dem, was nicht zu packen ist. Was wir einfach in unseren kleinen Schädel nicht reinkriegen, egal wie viel Krebs dazwischen ist. Denn das, was hier ist, das können wir nur stümperhaft ausdrücken. Wir können es nur stümperhaft ausdrücken. Was für ein unglaubliches, einzigartiges, nicht zu wiederholendes Wunder der lebendige Gott uns geschenkt hat, dass seinen ewigen Sohn hineingelegt hat in ein Menschsein. Dieses Geheimnis, was man versucht hat mit der griechischen Theologie, ganz Gott, ganzer Mensch auszudrücken. Und ja, legen wir drüber nachdenken, merken wir, ja, sie haben es gut versucht, aber das löst viele Fragen nicht und wirft 35 neue auf. Aber es steht da, er war ganz Gott, du bist mein lieber Sohn. Und dann kam er auf diese Erde und wurde Mensch, ganz Mensch und wurde nach Adoptionsrecht eingeschätzt als ein Kind von Josef. Juristisch gesehen war er ein Kind von Josef. Da hinein kommt das. Jesus ist, wie würden wir sagen, Jesus ist der Systemsprenger. Er ist der Systemsprenger. Wenn einer das System gesprengt hat, dann der. Da kommen sie mit den ganzen Psycho-Kids gar nicht hinterher. Das ist ein Systemsprenger. Das ist ein Systemsprenger. Der passt wirklich in keine Schublade. Der passt nirgendwo rein. Ganz anders. Und wenn Sie mit Jesus zu tun haben, dann haben Sie nicht nur den, der in der Mitte steht, Täufer, Taufe ohne Teufel. Dann haben Sie nicht nur den, der mit 30 in die Öffentlichkeit marschiert, Lebensalter mit Unschärfe. Dann haben Sie auch den, von dem Sie auf jeden Fall wissen, er passt in keine Schublade. Er passt nicht rein. Kommen Sie mal irgendwo an, mit jemandem, von dem Sie sagen, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Das haut Sie einfach raus, da gibt es keine Kategorie für, keine DIN-Norm. Gibt's einfach nicht. Er ist der Sohn mit den zwei Vätern. Er ist der Systemsprenger. Er ist dieses Phänomen von Jesus, ganz einzigartig. Und das vierte Besondere bei Lukas ist, er ist der Beter mit Antwort. Nur bei Lukas betet Jesus. Also, nicht falsch verstehen. Natürlich betet er auch bei Matthäus, Markus und bei Johannes. Aber nur Lukas sagt uns, dass in diesem Vorgang der Taufe, Jesus gebetet hat. Er betete. Und da tat sich der Himmel auf. Der Beter bekommt die Antwort. Das Lukas-Evangelium ist das Evangelium mit meisten Passagen von Gebet und Jesus. Sie ahnen schon, Bibelstunden, Studienkurs. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir hier also den Beter und der Beter bekommt Antwort. Im Lukas-Evangelium betet Jesus immer dann, also erkennbar, nachvollziehbar für uns, wenn es um ganz wichtige Zäsuren, um Wendepunkte, um Entscheidungen geht, um Klarheit des Willens Gottes. Und hier bekommt nun dieser Jesus diese wunderschöne Antwort. Er betet und der Himmel gibt ihm eine dreifache Antwort, eine dreifache Klarheit, was nun für ihn gilt, was jetzt Sache ist, was fortan bestimmt ist. Der Himmel geht auf, das heißt, der lebendige Gott stellt sich zu ihm, der Geist kommt herab, fortan ist er für sich selbst erfahrbar, als der mit dem Geist, mit der Unmittelbarkeit des lebendigen Gottes beschenkte und er ist der, der die Worte des Vaters hört. Der Vater nimmt ihn mit seinen Worten in den Arm und sagt ihm das. Du allein, aber du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer hat das gehört? Der Sohn. Große theologische Diskussion, wie haben wir das erfahren? Hat dann vielleicht doch noch jemand mitgehört? Wir waren noch ein paar andere gerade mit drin im Wasser. Und dann merken Sie, die Textpassage wird ganz dünn. Wer auf jeden Fall nach dem Johannesevangelium es realisiert hat, und wahrgenommen hat, prophetisch, offenbaren, profan, wahrgenommen hat, war Johannes der Täufer. Und so haben wir tatsächlich in Textpassagen, können Sie mal nachlesen, wir haben es ja bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, berichten ja alle diesen Satz. Aber die einen berichten ihn klassisch in der Anrede, du, zweite Person Singular, du bist mein lieber Sohn. Und natürlich haben wir auch ein Evangelium, wo es uns anders berichtet wird, wo wir tatsächlich also dieses Er ist mein lieber Sohn. Und natürlich fragen wir, ja was jetzt, entweder du oder er. Ja, aber der Gang ist genau der. Er spricht hinein dem Sohn und durch den Offenbarungstransport wird es zur Botschaft für Sehen für mich. Jetzt hören wir es, hören aus dem Du, dass Er ist es, Er ist es, Er ist der Sohn. Der geliebte Sohn, an dem er wohlgefallen. Wir nehmen jetzt, wunderbar, Anteil an der Offenbarung, die Gebetsantwort für Jesus war. Jesus bekommt eine Antwort und wir dürfen, Gott sei es gedankt, die Antwort mithören. Offener Himmel, Heiliger Geist, Vatersatz. Und wir sind die glücklichen Profiteure der Gebetsantwort für Jesus. Das ist er. Das ist Jesus. Es ist die Taufe ohne Täufer. Es ist das Lebensalter mit Unschärfe. Es ist der Sohn mit zwei Vätern. Es ist der Beter mit Antwort. So kann man versuchen, diese drei Verse im Lukas-Evangelium zu skizzieren. Wir entdecken schon, dass der Lukas gut nachgedacht hat. Was sage ich und was sage ich nicht? Wie beschreibe ich es? Was ist mir wichtig? Und da bekommt das Lukas-Evangelium seine besondere Schönheit. Und wir stehen daneben und begreifen, es soll also ganz zentral nur um eine einzige Figur gehen, nur um eine einzige Figur, die jetzt am Start ist, die alle Systeme sprengt und die göttliche Antwort in sich trägt von diesem Gott, der seine Vaterschaft hier zum Ausdruck bringt. Was soll ich von diesem Jesus jetzt wissen? Was für einen Jesus kriege ich? Was für einen Jesus? Oder um es noch konkreter zu sagen, mit welchem Jesus haben wir es ab dem 2. März 25 zu tun? Wer ist heute mit dir, mit Ihnen, mit mir unterwegs? Was für ein Jesus? Was sagt Wort Gottes für Sie, für dich, für mich? Wer ist dieser Jesus? Wir stellen drei Fragen, versuchen aus dem Text die Antworten. Erste Antwort, wo ist Jesus? Erste Frage, wo ist Jesus? Zweite Frage, wer ist Jesus? Dritte Frage, was macht er? Wo ist er? Wer ist er? Was macht er? Und ich hoffe, dass wir dann aus diesem Text heraus wissen, wer in dieser Woche mit uns ist. Also, erste Frage, erste Antwort. Wo ist er? Lukas formuliert es traumhaft schön. Gerade weil er so wenig sagt, ist das Wenige so wichtig. Er setzt einen klassischen Parallelismus. Er setzt zwei kleine Sätze parallel. Und diese zwei kleinen Sätze lauten, alles Volk ließ sich taufen. Erster Satz, zweiter Satz, Jesus ließ sich taufen. Das war's. Zwei Sätze. Alles Volk ließ sich taufen. Jesus ließ sich taufen. Wo ist er? Wo ist er? In der Brühe. Der steht in der Brühe. Der steht im Jordan. Sie erinnern sich alttestamentlich, nahe Mann. Da soll ich rein? Gestern haben wir Freunde besucht und die haben uns die Taufstelle in einem württembergischen Fluss gezeigt, wo ihre Kinder getauft worden sind, wohl dachten, freue ich mich auf den Pool der Höhe. Da soll ich rein? Wo ist er? Im Jordan. Wofür steht die Jordantaufe? Die Jordantaufe steht für Sündenvergebung. Wer geht in Jordan? Die gehen in Jordan, die begriffen haben, Mist, mit meiner Personalität, mit meiner Biografie, mit meinem Sein. Boah, mein Gott, das wird nichts. Und dann gehe ich da hinein, spüre diesen geistlichen Raum, der mit dem Teufel aufgegangen ist, dreht in die Gegenwart meines Gottes als Jude. Und bitte den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs um die Reinigung von meinen Sünden. Die stehen im Jordan. Und jetzt steht er plötzlich neben ihnen einer, von dem sie sagen, der gehört da gar nicht hin. Der gehört da gar nicht dahin. Der ist wirklich falsch. Dessen ganzes Sein, dessen ganze Personalität, dessen ganzen Wesen ist komplett was anderes. Er ist Gottes Sohn. Er ist nicht nur individuell in gar keiner Weise mit Sünde beladen. Er ist auch nicht in diesem korporativen Sinn mit Sünde beladen. Er ist nicht adamitisch. Er kommt doch ganz woanders her. Und jetzt steht er neben mir, neben dir, neben Ihnen im Jordan. Was für ein traumhaftes Bild. In allen Religionen steht der Religionsführer immer woanders. Immer woanders. Immer. Gucken Sie die unterschiedlichen Religionsführer an. Gucken Sie die Chefs der Philosophien an. Gucken Sie die Großideologen an. Die haben Sie immer im Gegenüber, am besten noch im Oben und du unten. Und jetzt steht er auf Augenhöhe mit mir in dem Siff. Er steht in meinem Siff. Oh, ist das gut. Ich meine, das, was jetzt keiner weiß von Ihnen, verstehen Sie? Das, was Sie so darstellen, ist ja nett und schön. Sie und ich, wir sind super konditioniert, ist auch hilfreich, damit wir überleben, das weiß ich doch alles. Wir könnten uns ja gar nicht aushalten, wenn wir das voneinander wüssten, was wir wirklich sind. Aber einer schafft's. Und der steht bei mir, in meinem Siff. Wo ist er? Wo ist er in dieser Woche? Guckt er quasi vom Ufer ihnen zu, wie sie da rumrudern in ihrem Jordan? Da kommst du aber auch nicht weiter. Wird auch nicht besser. Streck dich mal ein bisschen an. Wasch dich nochmal. Wo steht er? Hat er gesagt, ach, mit dir kann ich sowieso nichts mehr anfangen. Du standst so oft schon im Jordan. Vergiss es. Ich gehe dann mal. Wo ist er? Wo ist er in dieser Woche? Ja, tatsächlich. Bitte, bitte, bitte hören Sie das. Er steht in dieser Woche mit Ihnen in Ihrem Jordan. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt eine kurze biografische Skizze Ihres Jordans brauchen. Die ist Ihnen selbst präsent. Und Sie brauchen auch nicht 35 Beispiele für die unterschiedliche Schlammsuppe, in der Sie da stehen, oder? Das reicht doch, das reicht doch. Das ist doch Evangelium pur. Unser Jesus, wo ist er? Schwestern, Brüder, alt, jung, wo ist Jesus? Mit mir in meinem Jordan. Kann es sein, dass Sie heute Morgen hier sitzen und keine Ahnung vom christlichen Glauben haben? Ist nicht schlimm, kann passieren. Gilt für 95% der Deutschen. Aber dann ist doch das ein guter Anfang. Zu begreifen, dieser Jesus, um den es hier uns geht, ist so total anders. Er ist ein solcher Systemsprenger, dass er tatsächlich es mit Ihnen und mit mir aushält. Er steht in Ihren Jordan rein. Sie sagen, du hast ja keine Ahnung davon, was für eine Biografie ich habe. Nein, aber Jesus hat die Ahnung. Und Jesus ist bereit, in Ihre Biografie sich reinzustellen. Es ist ihm nicht zu dreckig, es ist ihm nicht zu eitel, es ist ihm nicht zu überheblich, es ist ihm nicht zu agnostisch. Machen Sie die Adjektive, wie Sie wollen. Er hat überhaupt keine Probleme, gar keine Probleme mit jeder Sorte von Dunkelheit, Finsternis und Schlamm, der irgendwie die Menschheitsgeschichte betrifft, auch für Ihren Schlamm, ist er bereit. Er steht da. Was glauben Sie, warum wir so begeistert von Jesus sind? Weil er unser Antreiber ist? Weil unser großer Motivator ist? Weil er das Beste aus uns rausholt? Nein. Deswegen sind wir so begeistert von Jesus, weil der sich mit uns in unseren Jordan stellt und ihren und meinen Jordan, jetzt schon meinen, schon seit 6 Jahrzehnten aushält. Jeden Tag steht er neu mit mir in meinem Jordan, jeden Tag, und hält zu mir, ist treu und steht für mein Leben, für meinen Dreck, für alles ein, für alles steht er ein. Bitte, wenn es irgendwie geht, dann vergessen Sie das diese Woche nicht. Wenn Ihre Biografie aufploppt, wenn die gewissen Erfahrungen wieder da sind, wenn die Konditionierungen wieder laufen, wenn der Lack ab ist, wenn man sich mal im Spiegel anschaut und wenn dann noch die Perspektive des lebendigen Gottes dazukommt, dann wissen Sie das eine. In meinem Jordan steht Jesus. Wo ist er? Da, wo ich bin, da ist er. Erste wunderschöne Antwort. Wo ist er in meinem Jordan? Zweite wichtige ist natürlich, wer ist er? Wer ist das denn, der jetzt da im Jordan steht? Wer ist das denn, der da heraustritt, betend heraustritt? Wer ist das denn, der diese wunderschöne dreifache Gottesantwort bekommt? Offenen Himmel, Geistbegabung und dieses Vaterwort. Wer ist das denn? Wir müssen das doch begreifen. Und entdecken wir tatsächlich, dass diese kurzen drei Szenen, die uns da beschrieben werden, da geht uns ja bei jeder Szene das halbe Alte Testament auf. Wenn die Rede davon ist, dass der Himmel aufgeht, ja, da haben wir schon eine kleine Bibelwoche vor uns. Ich will Sie nur konzentrieren, nur ganz konzentrieren, wo da der Himmel aufgegangen ist. Natürlich ist der Himmel aufgegangen. Wir hatten es ja bei Berufungsberichten, zum Beispiel bei der Berufung des Hesekiel, diese unmittelbare Parallele, der 30-jährige Hesekiel, über dem der Himmel aufgeht. Und dann bekommt er seine erste Offenbarung. Aber natürlich denken wir bei dem aufbrechenden Himmel insbesondere an die Passage aus Jesaja 63, 64. Da war der Himmel nämlich zu. Und wenn der Himmel zu ist, ist der Himmel verbarrikadiert, dann ist da Beton, dann kommen sie da gar nicht ran. Und dann kommt Jesaja in diesen wunderschönen Worten und spricht dieses prophetische, messianische Gebet aus. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Heißt nicht, dass der Himmel an sich zerfetzt wäre, sondern dass der Himmel aufgerissen ist, ja. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Mach den Himmel auf. Wenn der Himmel aufgeht, dann und führest herab, dann geht's los. Offener Himmel heißt, jetzt wird's himmlisch auf Erden. Das ist es doch. Wenn der Himmel zu ist, sind wir allein hier. Dann drehen wir unsere furchtbaren Runden. In ihrer Grauenhaftigkeit und in ihrer Ziellosigkeit. Aber wenn der Himmel aufgeht, dann wird's gut. Er erlebt, dass der Himmel aufgeht und damit ist klar, jetzt steht der offenbarende, der Welt sich zuwendende Vater da und gibt ihm Sohn jetzt die Möglichkeit, dass die Erde tatsächlich zum Himmel wird, dass jetzt er hier auf Erden ankommt. Durch ihn, durch die Offenbarung wird's jetzt hell. Himmel statt Erde in Aktion, das ist das eine. Mein Sohn, du darfst wissen, jetzt kommt der Himmel auf die Erde. Das Zweite, dann kommt dieses Tier, die Taube, diese berühmte Taube. Seit 2000 Jahren schwirrt die jetzt durch den christlichen Himmel, diese Taube. Und ihre Assoziation, wir könnten ja mal eine Umfrage machen, ihre Assoziationen, warum Taube sind so verschieden wie die letzten 2000 Jahre des Nachdenkens der christlichen Szene. Ich nehme eine kleine Auswahl. Die Taube hat mit Reinheit zu tun. Die Taube hat es, weil sie so schön fliegt. Psalm 55, ich habe immer gedacht, so schön fliegt die. Aber gut, also sie fliegt so schön. Die Taube hat mit Noah zu tun, da ist es die Lebenstaube. Die Taube hat als Symbol für Israel ihre Bedeutung. Da gibt es schöne Psalmstellen. Es gibt natürlich dann noch die Taube im Hohen Lied als Messias. Reicht das? Reicht. Und die eigentlich wichtigste Passage steht ganz am Anfang in der Bibel. Ersten zwei Verse der Bibel. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und von Anfang an der jüdischen Tradition war das eine Bild für eine Taube. Der Geist Gottes ist das schöpferisch, das neuschöpferisch, das alles verändernde Element. Wenn der Geist nicht kommt, wenn das nicht dieses Schweben, dieses Brüten über diesen Wassern gibt, dann passiert nichts Neues. Dann gilt diese Wahrheit aus dem Buch Prediger unter Sonne, passiert nichts Neues. Erst wenn aus dem Himmel, hier dieser Geist, dieser schöpferische, dieser neuschöpferische Geist auf den Sohn kommt, wird klar. Jetzt kommt wirklich was Neues. So wie damals 1. Mose 1, was Neues wurde. So wird jetzt was Neues, weil jetzt ist der Geist auf Jesus. Jetzt kannst du mit wirklich was Neuem rechnen. Mit wirklich was Neuem. Der Himmel geht auf. Und wunderschön, Gottes Schöpfungsgeist ist da. Der Geist der Neuschöpfung. Und dann, ja, Höhepunkt, wenn der Vater spricht, ist immer das Beste. Wenn der Vater spricht und er spricht. Der Vater spricht. Er sagt diesen Satz, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Je nachdem, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, ploppen da so ein Dutzend Bibelstellen auf. Aus dem ganzen Alten Testament und die sind eine so gut wie die andere. Mit diesem ganz kurzen Satz gelingt es dem Vater, Erinnerungen an Offenbarungen des alten Bundes aufploppen zu lassen, das ist einfach wunderschön. Wir nehmen nur die wichtigsten. Wenn vom Sohn die Rede ist, dann ist natürlich der Psalm 2, Vers 7 da. Ja, logisch. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Oder wir denken natürlich, wenn von dem Geliebten die Rede ist, dann ist das eine unmittelbare Parallele zu 1. Mose 22, diese Opferung des Isaak, wo der einzig Geliebte tatsächlich dann sein Leben geben soll. Und natürlich, wenn von diesem Wohlgefallen die Rede ist, dann steht dahinter Jesaja 42, der Gottesknecht, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und das merken Sie schon, drei verschiedene Welten, die aufgehen. Die ewige Sohnschaft auf der einen Seite. Dann natürlich diese wunderbare Gottesknechtsbestimmung. An dir und deinem Tun habe ich wohlgefallen. Und so wie damals der Abraham bereit war, seinen geliebten Sohn hinzugeben, so bin ich bereit, meinen geliebten Sohn dich hinzugeben. Mitten in der Taufe steht plötzlich das Kreuz. Plötzlich steht es da. Wird gar nicht ausgesprochen. Aber für jeden, der den Satz kennt, du bist mein geliebter Sohn. 1. Mose 22. An dir habe ich wohlgefallen. Gibt hier an dieser Stelle schon der Vater dem Sohn das ganze Programm nochmal in Erinnerung. Was macht er denn auf dieser Erde? Dieser Jesus, der ist da. Sie haben einen Jesus, mit dem der Himmel kommt. Sie haben einen Jesus, mit dem Neuschöpfung geschieht. Sie haben einen Jesus, der der Sohn Gottes ist, der in der Liebe sich hingibt, dem Willen des Vaters entspricht und der in dieser Weise der Knecht des lebendigen Gottes. Das ist der Jesus, das ist er. Ich erlebe das immer wieder, bei mir selber auch. Ich will mich gar nicht rausnehmen. Aber ich erlebe das immer wieder auch in den Gesprächen der Seelsorge und im Wahrnehmen, dass wir so einen kleinen Jesus haben. Hier tut sich der Himmel auf. Hier steht neuschöpferischer Geist. Hier ist der einzigartige Sohn uns beschrieben. Und wir sind so kleinkariert mit unseren Jesus-Modellen unterwegs. Ach, kennen Sie die? Diese handlichen Jesus-Ausgaben. Jesus, der Ratgeber. Oh, nett. Jesus, der das gut mit mir meint. Oh, ist auch süß. Jesus, der Moralvorgeber. Ja, brauchen wir auch. Jesus, der ab und zu auch mal was Gutes tut. Nicht immer, aber doch immer wieder. Jesus, das ist ein Guter, oder? Hey, damit können Sie doch nicht leben, oder? Manche gehen mit so einem kleinen Mini-Jesus in eine Woche rein. Da weiß ich schon, da bin ich schon Montagmittag platt. Wenn ich mit so einer Mini-Ausgabe von Jesus unterwegs bin. Stellen Sie sich das vor, ich versuche es Ihnen deutlich zu machen. Sie haben morgen 1000 Kilometer vor sich. Und der Allmächtige stellt Ihnen ein perfektes Fahrzeug hin, mit dem Sie das locker und gut schaffen. Und daneben steht der Kinderroller. Und Sie sind so, Entschuldigung, verbal runter, so ungeschickt. Sie sind so ungeschickt und nehmen den Roller und wundern sich, warum sie nicht ankommen. Sie wollen ein Haus bauen. Es soll groß werden, schön werden. Und da ist die ganze Firma da mit dem schweren Gerät, steht da. Aber sie haben ja noch das Schäufelchen aus dem Sandkasten. Und dann nehmen Sie das Schäufelchen aus dem Sandkasten und fangen mal an mit Ihrem Jesus-Schäufelchen und wundern sich, warum Sie verzweifeln und warum der es nicht bringt. Da liegen Schwerverletzte. Aber zum Glück hören Sie, da kommt ja ein Notarztwagen. Super. Aber nein, Sie haben ja noch ein Pflaster. Und dann holen sie das Pflaster raus und versuchen der ganzen Blutsoße irgendwo noch ein Pflaster drauf zu kleben und denken, das ist doch jetzt das, was ich habe. Der Kleine, der zu kleine Jesus. Feinde kommen auf sie zu und da steht eine halbe Militäreinheit da, aber sie nehmen das Plastikschwert vom Faschingsdienstag. Verstehen Sie, was ich meine? So kleiner Jesus, so viele von uns arbeiten mit so einem kleinen Jesus, so einem Religions-Jesus. Das kannst du nehmen, kannst du aber auch lassen. Das ist ein ganz anderer. Das ist ein ganz anderer. Mit dem Jesus geht der Himmel auf. Da können Sie mit dem Himmel rechnen. Sie sprechen morgen mit dem Himmel. Wenn Sie die Hände falten und sagen, allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, dann bleiben Sie nicht auf dieser Erde. Sie bleiben nicht beim Schäufelchen. Sie bleiben nicht beim Kinderroller. Sie bleiben nicht beim Pflaster. Sie bleiben nicht dabei. Sie steigen ein in diesen Jesus. Der Himmel geht auf. Und sie steigen aus der alten Schöpfung. Sag, ich brauche eine neue Schöpfung. Bei mir, mit mir ist nichts los. Ich brauche eine neue Schöpfung. Mit dir, dem neu schöpfenden Gott, Gottes Geist, rechne ich in meiner Existenz und in meinem Leben. Und du bist es, der geliebte Sohn, der sein Leben für die Welt gegeben hat. Mit diesem Jesus, dem richtigen Jesus. Nimmst den richtigen Jesus mit, der neben ihm im Jordan steht. Und dann, ich habe es ja förmlich gespürt, ihr Schmunzeln, dass wir so pünktlich mit dem Text aufgehört haben zu lesen. Wir haben ihm das erspart und ihn auch. Ja, tatsächlich, es gehört ein Drittes dazu. Es ist nämlich nicht nur die Frage, wo ist er im Jordan? Wer ist er, dieser starke Jesus? Und was macht er? Und da gibt uns komischerweise der von uns so ungeliebte Stammbaum die entscheidende Antwort. Wir brauchen ja keinen Stammbaum. Wir sind ja so dermaßen geschichtslos, für uns ist ja alles verloren. Aber natürlich, klar wissen wir, im jüdischen Kontext sind Stammbäume was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir erst einmal den positiven Teil uns vergegenwärtigen, dann ist es natürlich klar, so ein Stammbaum hat eine riesengroße Botschaft. Er zeigt nämlich diese unglaubliche Verheißungstreue Gottes. Und das ist ja insbesondere der Schwerpunkt, wir haben ja zwei Stammbäume, im Matthäusevangelium. Da kommt der Stammbaum ja gleich am Anfang. Sie kommen ja gar nicht ins Matthäusevangelium rein. Er steht ja quasi wie ein erster Text, Lesetext, groß vor Ihnen in Matthäus 1, der Stammbaum. Und der Stammbaum läuft dann aus der Abraham-Welt hinauf bis in die Jesus-Welt hinein. Das zeigt, Gott ist treu. Durch alle Wirrnisse, alle Jahrhunderte hindurch hat Gott Name für Name, Generation für Generation kommen lassen, bis es dann auf die Jesuszeit kam. Das konnten die Assyrer nicht verhindern, die Babylonier nicht und die Griechen nicht und die Römer nicht und die Sünde nicht. Niemand konnte es verhindern. Jesus ist da, das ist die Botschaft. Treue, Treue Gottes, ganz eindeutig. So ein Stammbaum zeigt die Treue Gottes. Aber dann kommen die ganzen Experten und sagen, ja, diese Stammbäume, die sind ja so verschieden. Also es kann ja nur den einen richtigen Stammbaum geben. Und ich glaube, glauben Sie mir, es wurde über allen Textstellen der Heiligen Schrift schon gehirnt. Und über den beiden Stammbäumen auch. Und behalten Sie die Demut bei. Auch Sie werden nicht deutlich weiterkommen, als die, die in den letzten 2000 Jahren es versucht haben. Ja, tatsächlich, die sind ganz unterschiedlich. Hängt mit den unterschiedlichsten Sachen zusammen, können Sie fröhlich nachlesen, die verschiedenen Archive, die Schwagerehe, die Adoption, die Töchtererbschaften, die Namenparallelen, alles Mögliche. Aber das Allerwichtigste ist, die wollten gar nicht vollständig sein. Das wollten die gar nicht. Das sollte kein deutsch exakter Stammbaum werden. Es ging um eine Botschaft. Haben Sie die Botschaft? Haben Sie die Botschaft? Der Matthäus-Stammbaum läuft von Abraham hinauf bis auf Jesus. Der Lukas-Stammbaum läuft genau umgekehrt. Der läuft von Jesus runter. Rauf und runter, das ist immer verschieden, je nachdem, wo oben und unten ist bei Stammbäumen. Aber er läuft jetzt runter, in der Geschichtsachse runter. Natürlich sagen wir, er läuft auf Abraham runter. Nein, er läuft auf Adam runter. Der Lukas-Stammbaum läuft auf Adam runter. Den letzten Vers, den müssen wir lesen. Den letzten Vers, den müssen wir lesen. Der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Lukas zieht das durch bis auf Adam. Merken Sie das? Merken Sie, wer hinter dem Lukas auftaucht? Sehen Sie seinen Lehrer? Sehen Sie ihn? Das müssen Sie doch sehen. Sie sehen die Kulisse vom Apostel Paulus hinter Lukas 3 aufstehen. Lukas, du wirst doch nicht bei Abraham aufhören. Selbstverständlich muss der Stammbaum bis Adam gehen. Warum muss der Stammbaum bis Adam gehen? Weil da alle Probleme anfingen. Da fingen die ganzen Probleme an. Und jetzt kriegt der Stammbaum ein negatives Gesicht. Jetzt wird er negativ. Ein Stammbaum ist ein furchtbares Gefängnis. Die kommen ja nicht raus. Was glauben Sie, warum wir es lieben, so geschichtslos durchs Leben zu gehen? Weil wir damit der Einbildung hinterherlaufen, wir könnten unabhängig sein. Unsere Geschichtslosigkeit ist ein Phänomen des Egoismus. Ist eine Riesentäuschung, ist ein Betrug. Sie und ich, wir sind so dermaßen eingesperrt. Ja, natürlich können Sie Ihr T-Shirt verkehrt rum anziehen und sich die Haare färben, aber das ist doch nicht die Veränderung des Lebens. Hast du was Hirnrissiges? Sie und ich, wir kommen aus dieser adamitischen Kette nicht raus. Wir kommen nicht raus. Das ist doch das Problem. Das ist das Problem. Was für ein brutaler Stammbaum. Generation für Generation marschiert an, versucht's, scheitert, stirbt. Tritt an, versucht's, scheitert, stirbt. Weiter, weiter. Weiter, weiter, stopp. Jetzt stopp. Jesus, das war der Einzige, der freiwillig in den Stammbaum kam. Sie hat keiner gefragt, ob sie den Stammbaum wollen. Nicht wo, schon gleich gar nicht, war ja kein Wunschkonzert. Und das auch nicht. Aber der wurde gefragt. Der wurde gefragt, gehst du da rein? Wirst du das entscheidende letzte Glied der Kette? Unterbrichst du diese Wahnsinnsnot, die dieser Stammbaum in sich trägt? Tust du das, Jesus? Ja. Man hat ja manchmal, wenn so Karrieren beginnen, an den Höhepunkt kommen, dann gibt es auch diesen Satz, er tritt ein schweres Erbe an. Aber wenn jemand ein schweres Erbe angetreten ist, dann der zieht den ganzen Zug, seit Adam, den gesamten Zug des Menschheitselends hinter sich her und zieht den ganzen Zug wohin? Auf den Hügel Golgatha. Und jetzt wird er nach der Aussage seines theologischen Lehrers, des Apostels Paulus, wird er, dieser Jesus, Adam 2. Er ist der neue Adam. Römer 5, 1. Korinther 15. Fröhlich nachlesen beim Kaffee trinken. Er ist Adam 2. Eine neue Geschichte fängt an. Was macht er? Was macht Jesus mit Ihnen, mit dir, mit mir? Er holt uns aus diesem furchtbaren ersten adamitischen Stammbaum raus. Ist jemand in Christus von Neuem geboren, hineingenommen in ganz andere Abstammungslinie, ist jemand in Christus, dann gilt, die alte Kreatur ist vergangen. Stammbaum Ende. Neues ist geworden. Der Mensch in Christus lebt im adamitischen Stammbaum 2, im Jesus-Stammbaum. Mein Stammbaum ist der Jesus-Stammbaum. Da bin ich drin. Das macht er. Das macht er. Muss man doch wissen. Sonst sind Sie mit Ihrer ganzen Personalität immer auf diesen ersten Stammbaum fokussiert. Und der schlägt gnadenlos zu, glauben Sie es mir. Aber jetzt läuft ein neuer Stammbaum. Der Jesus-Stammbaum. Und da darf ich drin sein. Göttlich. Unglaublich göttlich. Rein. Heilig. Aus dem Himmel kommend. Nicht von dieser Erde. Ich gehöre zum Jesus-Stammbaum. Ich glaube, es kann Montag werden. Ich glaube, es wird kein Montag werden. Ich weiß nicht, wie er Montag aussieht. Weiß sowieso keiner von uns. Aber gefühlt Jetzt kann es Montag werden. Ich habe ja schließlich, ich habe Jesus. Ich habe den Jesus. Ich habe Jesus, der mit mir in diesem Montag, in dieser Woche in meinem Jordan steht. Und er ist nicht angewidert von mir. Er schämt sich nicht meiner. Er stößt mich nicht weg. Er verachtet mich nicht. Er steht mit mir in meinem Jordan. Ich liebe diesen Jesus, der mit mir in meinem Jordan steht. So wie er kann niemand mit mir im Jordan stehen. Wie er. Ich habe diesen Jesus. Und ich werde mich hüten, dass diese Woche wieder anfange mit Schäufelchen und Kinderroller und Pflaster. Ich werde mich hüten. Ich werde zum richtigen Jesus gehen. Da, wo der Himmel aufgeht. Da, wo neuschöpferischer Geist tätig ist. Da, wo die Liebe der Hingabe am Kreuz mit dokumentiert wird. Ich nehme den richtigen, den ganzen, den vollwertigen Jesus, den nehme ich mit. Und ich weiß, was er macht. Er macht eine neue Geschichte. Er macht mit Ihnen und mir, in unserer ganzen alten adamitischen Vorläufigkeit, zieht er auch ab Montag eine neue Geschichte durch. Sie laufen einen neuen Stammbaum, einer neuen Geschichte, der Jesusgeschichte. Das ist eine Ewigkeitsgeschichte, die bleibt. Mit dem Jesus ist es gut. Nehmen Sie den Jesus. Wir beten. Herr Jesus, was sollen wir sagen, wenn wir diese Verse in der Bibel lesen und du uns dadurch die Augen öffnest für dich? Wir wollen es dir so sagen, bitte verzeih ihm. Bitte zeig, wo das immer und immer wieder passiert und geschieht, dass wir so quer, so komisch, so anders, so falsch, so vorläufig von dir denken. Und dann unser ganzes Leben in so eine blöde Schlagseite kriegt. Auch unser Leben, die wir schon so lange mit dir unterwegs sind. Geschweige denn die, die noch gar keine persönliche Beziehung mit dir haben. Bitte verzeih. Und hab Dank für die Bibel. Hab Dank für dieses schönste Buch aller Bücher. Wunderschöne, heilige Offenbarung, in der du uns Tag für Tag die Augen öffnest für dich und deine Realität. Und so stehen wir heute Morgen gemeinsam vor dir und danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir so sehr, dass du bist, wer du bist. Wir danken dir für diesen Ort, dass du dich mit uns in den Jordan stellst. Wir beten dich darüber an. Niemand ist so wie du. Wir danken dir, dass du der bist, der den Himmel geöffnet hat, der mit schöpferischem Geist ausgestattet, als geliebter Sohn Gottes alles getan hat. Wir danken dir so sehr für dein Gottsein. Und wir danken dir, dass du in unsere Welt, in unsere Geschichtlichkeit, in unseren Stammbaum gekommen bist. Jetzt laufen wir mit dir auf einer neuen Linie. Und so bist du mit uns in diesen Tagen. Neben uns, das ist dein Ort. Der starke Jesus, der mit uns ist, das ist deine Person. Der neue Geschichte macht, das ist deine Tat. Jesus, du bist mit uns. Wir beten dich an. Wir folgen dir nach. Wir geben dir die Ehre. Gelobt seist du. Amen.